Radio Dreieckland Morgenradio. Ich begrüße jetzt Winnie Rust von der IC3W. Hallo Winnie, guten Morgen erst einmal.
Hallo Michel.
Seit Montag ist sie wohl bei den Abonnenten im Briefkasten. Und das ist, worüber wir sprechen, ist die blau-grüne Ausgabe November, Dezember. Der Blätter des IC3Ws, ihr nennt euch ja gar nicht mehr, ihr seid ja immer noch, steht hier nur noch IC3W drauf.
IC3W 315.
Ja, 315, die 315. Ausgabe. Ja, Winnie, fangen wir vielleicht mal heute an mit einem Überblick, was gibt es neben dem Schwerpunkt digitale Welten dann in der Ausgabe?
Neben dem Schwerpunkt sind zuerst die politischen Artikel, einer über Arbeitskämpfe in Mexiko, und zwar bei der Firma Continental. Das ist ganz interessant. Da gab es ja in der BRD Auseinandersetzungen um Kündigungen bei Continental, und in Mexiko hat sich das im Grunde ähnlich abgespielt. Da sind viele Kündigungen ausgesprochen worden, nur hat sich da ein recht militanter Arbeitskampf drum entwickelt, und darüber haben wir ein Interview mit Lars Stubbe drin, der auch gerade ein Buch dazu rausgegeben hat. Dann haben wir die Themen, das letzte No Border Camp auf der griechischen Insel Lesbos, in der es um das europäische Grenzregime geht. Ein Artikel über den Erwerb von Sprachzertifikaten auf dem afrikanischen Kontinent in Goethe-Instituten. Das ist eher glossenmäßig und nimmt diese Vorauslese in Afrika auf die Schippe. Ein Artikel über Kinderrechte in Guatemala von Manfred Liebel, der schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, inzwischen zu dem Thema Kinderrechte und Zwangsarbeit forscht.
Der Artikel ist überschrieben, die Ohnmacht des Rechtes, und beschäftigt sich mit der Paradoxie, dass auf der einen Seite es eine UN-Konvention gegen Kinderarbeit gibt und auf der anderen Seite die Vertreter oder die Kinder selbst, die so dann organisiert werden, das Recht auf Kinderarbeit dann einfordern.
Ja, das ist halt interessant, diese Diskrepanz zwischen dem, was man hier erstmal denkt. Bei Kinderarbeit fällt einem ein, verbieten, die Kinder sollen in die Schule, und das ist auch richtig so. In der Realität werden hier Beispiele aus Kalkutta geschildert, ist es so, dass für die Kinder von Armen oft keine Alternative dazu gibt, als arbeiten zu gehen. Nicht nur, weil sie von den Eltern gezwungen werden, sondern weil einfach das Geld nicht ausreicht und für sie aus ihrer Lebensrealität raus sie erstmal bessere Arbeitsbedingungen wollen, so wie das hier auch ist, wo man denkt, es gibt keine Alternative dazu, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Deshalb geht es darum, die Bedingungen dort zu verbessern. Das hört sich verrückt an, aber es ist ja auch schon eine ältere Debatte. Das haben viele Hörerinnen und Hörer sicher auch schon gehört. Hier sind auch also der Artikel ist nicht so geradlinig, sondern er erzählt Geschichten, die einen auch mal überraschen. Zum Beispiel erzählt ein Junge seinen Streetworkern in Kalkutta, er ist von einem Polizisten verprügelt worden, und die sagen dann sofort, ja gut, wir zeigen den an, du hast Rechte, wir gehen zur Polizei, ihr müsst euch wehren, Kinder. Und das Kind sagt, nein, nein, das war in dem Fall ganz anders. Dadurch, dass der mich verprügelt hat, hat er halt seinen Job und seine Pflicht gemacht und mich verjagt von diesem Markt, wo ich nicht sein darf. Aber das ist ein Polizist, den kenne ich, der meint es eigentlich ganz gut mit mir. Wenn er mich zur Polizei gebracht hätte, wäre alles viel, viel schlimmer für mich.
Ja, das heißt, da zeigt sich dann eben halt der Grad der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse gerade, in dem sich dann bewegt wird, ne?
Gut, ja. Das haben wir jetzt bei einer Housekeeping einen Artikel ganz vorgestellt. Ja. Es sind ja noch ein paar andere. Es sind Chile, sehe ich gerade, 11. September. Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik taucht in einer ganz komischen Art und Weise auf in einer Kontroverse, die ihr dokumentiert. Wir hatten mal kurz das angesprochen gehabt, glaube ich, vor zwei Nummern, wo ja das schon der Berliner Streit um die Ausstellung Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Da vielleicht noch zwei paar Takte. Ihr habt jetzt den Weg der Dokumentation gewählt.
Ja, genau, das ist im Kulturteil dann. Es geht um die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Dazu hatten wir schon mal ein Sonderheft. Die Ausstellung dokumentiert den Anteil von Soldatinnen und Soldaten aus den Trikont-Ländern an der Niederringung des Nationalsozialismus in Europa. Also dass Soldaten aus Senegal und überall her daran beteiligt waren, wie die Alliierten die Nazis besiegt haben. Ein Anliegen der Ausstellung ist eben diese vergessenen Tatsachen zu würdigen, und die Ausstellung diskutiert am Rande auch die Kollaboration in Ländern der Dritten Welt mit dem Faschismus. Und darüber, über diesen Aspekt, ist ein Streit entbrannt, der dann dazu geführt hat, dass in Berlin relativ kurzfristig vor der Eröffnung der ersten Ausstellung überhaupt die Veranstalterin sich zurückgezogen hat und gesagt hat, dieses Ausstellungskonzept, von dem distanzieren wir uns jetzt doch, weil die Ausstellung ist uns zu kritisch gegenüber den gegenüber der Dritten Welt, weil eben auch die Kollaboration kritisiert wird. Das hört sich erstmal sehr erstaunlich an, aber es zeigt sich dann, dass dahinter einfach ganz zwei verschiedene Gedenkkonzepte stehen. Mhm. Das eine Konzept ist eben gleichzeitig die Würdigung der Soldaten aus der Dritten Welt dafür, dass sie einen großen Anteil hatten, den NS niederzuringen, und gleichzeitig zu sagen, es gab auch Kollaboration, deshalb wird die auch benannt. Das ist nicht zuletzt gegenüber den Befreiern auch notwendig, weil die ja durchaus auch in ihren Heimatländern an zwei Fronten gekämpft haben, mhm. auch dort gegen die Faschisten. Das ist eben der Ausgangspunkt der genannten Ausstellung, und die Kritik daran von Philippa Ebene wurde die formuliert von der Werkstatt der Kulturen, wo die erste Ausstellung eben eigentlich hätte stattfinden sollen. Diese Gegenposition sagt, wir haben eine Hommage erwartet, wir wollten also eine erhebende Würdigung der Soldaten aus der Dritten Welt haben und sonst nichts, als es im Grunde so ähnlich wie das Heldengedenken in allen Ländern erstmal konventioneller Art ist, was dann irgendwann mühsam kritisiert wird und versucht wird. In Frankreich ist von der Linken immer wieder eingebracht worden. Es gab auch Vichy und so. Man kann nicht nur sich auf die Schulter klopfen und so. Das ist ein langwieriger Prozess, den die Werkstatt der Kulturen anscheinend auch drauf besteht. Sie muss den jetzt Stück für Stück absolvieren. Es ist schon interessant, weil es ist natürlich ein bisschen komplexer, als ich das gerade erzähle, weil das auch sehr um das Problem geht, ob jetzt stellvertretend für Soldaten in der Dritten Welt hier gedacht werden kann oder ob das nicht so einfach ist.
So, jetzt sind wir praktisch über die Umwege, die ja auch in diesem Heft drin sind. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr viel Zeit. Jetzt kommt gleich die nächste Gruppe, nämlich müssen wir noch mal ein bisschen auf den Schwerpunkt eingehen, digitale Welten. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
Gut.
Greift ihr immer wieder auf, oder?
Ja, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja immer wieder ein klassisches Nord-Süd-Thema, ist der Digital Divide, die Kluft zwischen Nord und Süd, was das Internet und die Internetnutzung betrifft, was einfach ökonomisch eine entscheidende Frage ist darin, ob Südländer den Anschluss schaffen können oder nicht. Wir haben uns interessiert, was ist aus dem Hype um die Internetökonomie und um das Internet jetzt geworden. Was hat sich da getan? Und wir hatten Artikel über die internationale Arbeitsteilung in der Elektronikindustrie drin und dachten, gut, jetzt schauen wir uns mal die weiche Seite an, also die Software-Seite und die Informationsseite, die Internetseite speziell.
Vielleicht paradigmatisch, also ich habe... Als erstes habe ich den Loving-Artikel, das Interview hast du geführt gehabt. Dann steht daneben gleich ein Artikel, beziehungsweise ein Interview, das die Martina geführt hat. Vielleicht am besten plakativ, Schluss mit dem Kulturpessimismus steht über dem Loving-Artikel und das Internet wird überbewertet, ist das mit dem Interview mit John Wakali von Indie Media Kenya beschrieben. Beide stimmen nicht ganz, die Überschriften, weil Lohwinkel sagt auch was sehr Interessantes, was ich sehr interessant fand, dass die sogenannten Sozial- oder Begriff des Sozialen in den sozialen Netzen ein sehr eingeschränkter ist, nämlich dass man seine Community oder seine freiwilligen Zusammenschlüsse nur von Gleichgesinnten konstituiert. Und das zieht sich eigentlich auch durch die anderen durch, wenn ich das richtig sehe, die anderen Artikel, dass das Internet eben keine globale Gesellschaft ist, sondern eine globalisierte Individualisierung oder in gewisser Weise oder globalisierte Gemeinschaften sind. Eher so in die Richtung rein?
Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Komplexe. Das eine Thema, das auch im Einleitungsartikel besprochen wird, ist schon die Frage, wie weltweit ist das Internet und inwieweit trägt es dazu bei, eine Gesellschaft zu universalisieren? Und es ist immer wieder die Rede von Internetgesellschaft und sonst was. Und da sagt zum Beispiel der Carsten Weber im Einleitungsartikel, Internet und Gesellschaft sind erstmal zwei grundverschiedene Dinge. Das Internet ist ein Netzwerk, nicht mal ein Medium, über dem eine Kommunikation betrieben wird. Unter Gesellschaft versteht man in den Sozialwissenschaften eigentlich, dass sich unterschiedliche Lebensentwürfe begegnen und austauschen, befruchten, Konflikte bekämpfen, haben und so. Und das ist im Internet natürlich nicht automatisch der Fall. Da interagieren erstmal Communities untereinander. Aber das Internet ist auch ein offenes System. Das heißt, Fremdeinflüsse sind unvermeidlich. Deshalb hat es durchaus auch auf seiner virtuellen, diskursiven Ebene hat es durchaus natürlich auch gesellschaftliche Aspekte, dass sich Leute plötzlich über Themen hier im Heft, auch Gender Communities im Internet zum Beispiel, Leute drüber stolpern, die noch nie was davon gehört haben. Ne? Also das ist Internet und Gesellschaft mal ganz kurz angetippt. Das zweite sind die beiden Interviews am Ende des Heftes, die erstmal scheint es so, dass sich da komplette Gegenpositionen treffen. John Wakali ist von dem Mediennetzwerk Indie Media Kenya. Er ist ein Aktivist, der das Internet nutzt als Medium für eine kulturelle Szene und für politische Aktivitäten. Er sagt, das Internet wird überbewertet in seiner Überschrift und das ist nur ein Auszug, weil er sagt durchaus auch, dass das Internet auch in Kenia, wo Computer nicht so verbreitet sind, ein sehr wichtiger Aspekt ist, um Informationen schnell weiterzubringen, die dann wieder weiter verbreitet werden in die breite Bevölkerung über das Radio natürlich und nicht über die Computer, die einfach nicht in den meisten Wohnungen stehen. Oder die dann weiter verbreitet werden über Handys.
Also, was sehr gebräuchlich, nebenher mittlerweile einen sehr starken Faktor darstellt, Handynutzung in vielen Staaten des Trikons.
Ja, Handys sind viel verbreiteter als Computer. Sie werden auch genutzt, um, das ist nicht das Wichtigste, aber auch um bei den politischen Aktivisten, um die Informationen schnell weiterzubringen. Die sind da praktischer als das Internet. Gut, das ist seine Position und Gerd Lowink hält dem entgegen Schluss mit dem Kulturpessimismus. Er ist schon jemand, der die Möglichkeiten des Internet auslotet und früher sehr optimistisch, heute immer noch optimistisch beurteilt, aber natürlich da grad wandert. Also er warnt vor Kulturpessimismus, was das Internet betrifft, dass das Internet Anonymität bringen würde und die ganzen Cassandra-Rufe. Aber er kritisiert auch gleichzeitig, er nennt sich auch Netzkritiker, was in Blogs stattfindet, dass da durchaus dass man sich da nicht so viel Illusion machen sollte, dass das Räume für schlichte Selbstinszenierungen sind, zum Teil Selbstinszenierungen, die spannend sind, wo sich Leute neu erfinden und neu entwerfen, zum Teil Selbstinszenierungen als ich als Subjekt für den Arbeitsmarkt inszeniere mich dort, um meine Verwertung anzupreisen. Ne? Was er dann auch sagt, das ist nicht alles automatisch spannend, was im Netz stattfindet.
Gut. Zwei Artikel beschäftigen sich mit der Softwareseite, die du schon gleich am Anfang nochmal angesprochen hattest. War mir jetzt an dem Punkt auch neu. Ich habe ein bisschen nur in der kurzen Zeit darüber lesen können, dass durchaus die freie Software durchaus ihre Pferdefüße im Trikot haben kann. Wird in einem Artikel erwähnt.
Ja, gut, das ist ein Artikel von Stefan Meritz über freie Software und globale Emanzipation. Er schreibt natürlich hauptsächlich, dass Linux die Möglichkeit eröffnet für Länder im Süden, die Ausgrenzung aus der Computernutzung zu relativieren oder zu überwinden. Beispielsweise gerade in lateinamerikanischen Staaten wird Linux als günstige Alternative zu Microsoft nicht nur individuell verwendet, sondern auch öffentlich proklamiert und unterstützt, was auch einen großen Nutzen für die Leute haben kann. Klar, dann das, was du ansprichst, ist ein bisschen verzwickt, dass nämlich die freie Software eigentlich in ihrem Copyleft ein starkes Copyright vertritt, weil die freie Software natürlich ein bisschen diesen Missionsgedanken hat. Wir wollen dadurch, dass wir, wenn wir schon gratis uns weiterverwenden lassen,
ja,
wollen wir dafür aber nicht einfach kommerzialisiert werden, ne, sondern dieser virale Effekt ist der, dass sich die Nutzer und Weiterentwickler von freier Software eben verpflichten, ebenfalls diese Software nicht kommerziell dann zu besitzen und so. Und dieser relativ knifflige Begriff des Copyleft, Copyright, nennt Stefan Meritz als im Süden eigentlich unpraktikabel. Passender ist oft, was in Asien viel mehr gemacht wird, dass schlicht Microsoft-Zeug raubkopiert wird, basta fertig aus und man hat es in der Tasche und muss sich da keine Gedanken machen.
Ja. Na gut. Also, kleinen Überblick haben wir euch geschafft, jetzt auch über den Punkt. Winnie, ich muss mich schon bedanken, die Nächsten sitzen da schon draußen vor der Tür und bedanke mich für deinen Besuch hier bei Radio Dreieckland. Das Heft gibt es in jedem einschlägig guten Buchhandel. Ihr legt immer Wert darauf, Abos zu machen. Die kriegt man auch, relativ billig. Das Abo kostet nur unter 36 Euro im Jahr, also von daher 31,80 Euro. Also von daher, Leute, überlegt euch das. IZ3W, November, Dezember Heft. Winnie, ich bedanke mich.
Ich danke dir auch.